Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge Vital Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel, heute aufgenommen im Sprechzimmer. Ich bin ja jetzt, da ich, also im leeren Sprechzimmer, abgesehen von mir, ich bin ja jetzt ein bisschen flexibler, da ich ja mein ganzes Equipment nicht nutzen kann, weil ich irgendwie meinen neuen Laptop nicht mit dem WLAN verbinden kann und deswegen nehme ich die Folgen mit dem mobilen Aufnahmegerät auf, halt praktisch in der Hand. Insofern kann es das eine oder andere Störgeräusch geben. Ich bitte das zu verzeihen, aber ich muss jetzt nicht hochgehen in mein kleines Kabuff, um die Folge aufzunehmen. Und die heutige Folge ist so eine plaudere aus dem Nähkästchen-Folge, in der ich so auf typische Asthma-Karrieren eingehen möchte. Und zwar drei typische Konstellationen, wie ich sie quasi jeden Tag hier in der Praxis erlebe. Menschen, die Atemwegsbeschwerden haben und wo am Ende dann herauskommt, dass es ein Asthma ist. Und ich, ja, viele meiner Hörerinnen und Hörer haben vielleicht ein bekanntes Asthma. Einige vermuten vielleicht, dass sie Asthma haben könnten oder kennen jemanden, wo sie sich fragen, ist das Asthma typisch? Und ich habe hier festgestellt in meiner Zeit, auch hier in der Niederlassung noch mehr als in der Reha-Klinik, dass die Vorstellung von Asthma sich häufig gravierend unterscheidet von dem, was wir tagtäglich in der Lungenfacharztpraxis erleben. Das bedeutet, dass viele Asthma zum Beispiel verbinden mit schwerer Atemnot, mit Atemnotsanfällen, wie man das aus vielleicht dem einen oder anderen Film im Fernsehen kennt. Eine schwerste Atemnot, dann kommt der Spray und ich kann wieder frei atmen. Ne? Das ist, also es gibt es beim Asthma, aber es ist eher die Ausnahme. Und was so typische Asthma-Karrieren sind, was für Beschwerden auftreten und wie sich dann die Patienten vielleicht auch in einer Arztpraxis präsentieren, darüber möchte ich heute ein bisschen erzählen. Hat für mich den Vorteil, ich muss nicht viel vorbereiten, ich kann aus dem Nähkästchen plaudern und habe heute auch noch ein bisschen Programm, Büroarbeit. Deswegen habe ich gedacht, es ist eine Win-Win-Situation, weil ich denke schon, dass die meisten meiner Hörerinnen und Hörer wissen, dass der Schwerpunkt dieses Podcasts tatsächlich beim Asthma liegt. Und das liegt ganz einfach daran, dass die meisten meiner Patientinnen und Patienten Asthmatikerinnen und Asthmatiker sind. Gut. Ja, drei typische Asthma-Karrieren. Fangen wir vielleicht mit dem ersten Fall an. Ich würde sagen, das ist eine der häufigsten Konstellationen. Und zwar, dass Menschen sich hier vorstellen, die unverhältnismäßig lange husten, nachdem sie irgendwann vor Wochen oder Monaten einen Atemwegsinfekt durchgemacht haben. Ein Atemwegsinfekt heißt letztlich ein Virusinfekt, so das, was wir als grippalen Infekt bezeichnen, wobei auch die Grippe oder andere Viren so einen Atemwegsinfekt auslösen können, der dann sozusagen letztlich zur Diagnose Asthma führen kann. Also ein Beispiel, jemand hat im Januar einen Infekt gehabt und hat immer noch Husten, obwohl wir schon Juni haben. Und das ist etwas, wo man sagen kann, es ist ziemlich typisch für ein Asthma. Eines der häufigsten Asthmasymptome ist Husten und ist eben nicht die Atemnot, die viele mit Asthma verbinden, sondern eben Husten, überwiegend trockener Husten, zum Teil aber auch mit Auswurf. Aber der trockene Husten dominiert in der Regel. So, wie kann man sich das vorstellen, dass man nach einer Weile, wenn der Virus oder das Virus eigentlich schon lange über alle Berge ist, immer noch hustet? Das kann man sich vorstellen, dass da immer noch eine Bronchitis abläuft. Und das kann mehrere auch überlappende Gründe haben. Ne? Zum Beispiel ein Virusinfekt kann eben, und das tut es so bei 20%, der gesunden Nicht-Asthmatiker, dass es hinterher noch so eine bronchiale Überempfindlichkeit gibt. Man kann sagen, so eine postinfektiöse bronchiale Überempfindlichkeit. So. Und wenn dann noch andere Reizfaktoren dazukommen, kalte Luft im Winter zum Beispiel oder eben auch eine Allergie, die vielleicht vorher gar nicht so auffällig war, weil man eigentlich keine Beschwerden hatte, aber dann im Zuge des Infektes, wo die Schleimhaut quasi vorgeschädigt ist, empfindlicher reagiert, dass dann plötzlich die Allergie doch Beschwerden macht und sich zum ersten Mal zeigt, dass das Ganze eben auch entzündliche Veränderungen in den tiefen Atemwegen verursacht. Ja, wie kann man sich das vorstellen? Also letztlich ist es so, ein Virusinfekt führt je nach Virustyp, es gibt einige Virustypen, die die Oberflächenzellen, also die Flimmerhärchen, zerstören. Ja, die Grippe ist so ein sehr schädigendes Virus. Andere Viren wie Adenoviren, die machen das eher nicht. Aber letztlich führen alle Virusinfekte dazu, dass nach einer akuten Phase, wo die Schleimproduktion runtergeht, im Prinzip mehr Schleim produziert wird. Ja, und dieser Schleim ist fester, zäher als der normale Bronchialschleim, der so einen Wasseranteil von 97% hat, also sehr wässrig. Durch die Flimmerhärchen, die wir überall auf der Oberfläche der oberen und unteren Atemwege, also auch in den Bronchien haben, kann dieser Schleim sehr schnell abtransportiert werden. Der wird sozusagen durch Flimmerschläge der Härchen, die da überall auf der Oberfläche so einen Teppich bilden und die sich relativ gleichmäßig bewegen. Durch diese Bewegung wird der Schleim abtransportiert. Und wenn das gut klappt, kriegen wir davon gar nicht viel mit. Aber wenn zum Beispiel nach dem Virusinfekt das Sekret zäher wird und auch vermehrt wird, dann bleibt das quasi kleben und das kann nicht mehr so leicht abtransportiert werden. Das hat mehrere Nachteile. Ein Nachteil ist, dass die Schleimschicht, die ja die Zellen darunter auch schützt vor äußeren Einflüssen wie anderen Infekten oder Allergen oder einfach physikalisch kalter oder trockener Luft, dass diese Schleimschicht dünner wird. Ja, der Durchmesser so 7 bis 7 Mikrometer ist diese Schleimschicht normal dick und die Dicke kann eben abnehmen bis auf 0,5 Mikrometer. Und dann kann man sich vorstellen, dass alles, was sozusagen über die Luft kommt, direkter an die Zellen kommt und die Zellen auch direkter reizen kann. Das bedeutet, die Entzündung zum Beispiel nach einem Virusinfekt führt nicht nur zu einer Überempfindlichkeit für andere Reize, sondern letztlich öffnet sie auch die Tür für weitere Entzündungen oder auch Eindringlinge. Ne? Wir wissen ja, dass nach so einem Virusinfekt sich eben manchmal auch Bakterien breit machen können. Ne? Das gibt dann sozusagen eine bakterielle Superinfektion. Wie merkt man das plötzlich? Nach initialer Besserung nach Infekt geht es dann plötzlich wieder schlechter. Der Auswurf, der ja eigentlich klar ist, ne? Nach einem Virusinfekt, der verfärbt sich plötzlich. Der wird plötzlich gelblich, der wird plötzlich grünlich. Und das ist ein Zeichen dafür, dass es zu einer bakteriellen Superinfektion gekommen ist. Und je nachdem, wie das Ganze abläuft, kann es dann manchmal auch nötig sein, eine antibiotische Therapie zu machen. Aber man muss sagen, Antibiotika werden heute viel zu häufig vergeben. Fast wie Bonbons, möchte man sagen. Das ist in mehrerlei Hinsicht schädlich. Zum einen fördert es die Resistenzentwicklung für die Fälle, wo wir wirklich ein Antibiotikum brauchen. Und zum anderen führt das auch dazu, dass die Darmflora im Prinzip platt gemacht wird. Und wir wissen eben, dass das Mikrobiom auch eine große Rolle spielt. Klammer auf, naturheilkundlicher Ansatz, Klammer zu. Und deswegen, wie sagt man so schön, beißt sich die Katze in den Schwanz. Ja, ich glaube, dass das Sprichwort passt. Ich weiß gar nicht, wo es herkommt. Jedenfalls Vorsicht mit Antibiotika. Und da muss man eben auch gucken. Also immer, wenn eine Antibiotika, also manchmal ist es ja so, dass Patientinnen und Patienten danach verlangen. Ne? Ich kenne das auch in meiner Praxis, kann ich nicht ein Antibiotikum nehmen, brauche ich keins. Ich kann mir vorstellen, dass manchmal auch Druck ausgeübt wird, mehr oder weniger, dass Kolleginnen und Kollegen das aufschreiben. Aber wir zum Beispiel hier sind sehr zurückhaltend mit Antibiotika und das eben aus gutem Grund. Ich muss zwischendurch, weil ich bei diesem Aufnahmegerät nicht immer den Timer sehe, so ein bisschen auf die Uhr gucken. Augenblick, ich halte mal das Mikro weg. Ja, alles noch im Rahmen. Bei der Gelegenheit wird nochmal einen Schluck Wasser getrunken. Denkt immer daran, Trinken ist die beste Asthma-Therapie, die Basistherapie. Stilles Wasser am besten, weil es den Darm nicht so aufbläht und deswegen die Atmung nicht so behindert. Gut, also Virusinfekt, vermehrter Schleim, dünne Schleimschicht, leicht erreichbare Zellen, was wiederum die Wahrscheinlichkeit für weitere Reizfaktoren, die auf die Schleimhaut wirken, erhöht. So, und jetzt beginnt der Pollenflug. Ja, für Menschen mit frühblühenden Allergien beginnt der Frühling im Dezember, sage ich hier immer so schön in der Sprechstunde. Hasel und Erle blühen halt sehr früh. Und dann geht es bei vielen über mit dem Flug der Esche, mit dem Flug der Birke und der Eiche. Und je nachdem, wenn da noch weitere Allergien dazukommen, dann ist es eben so, dass unter Umständen über Monate gehustet wird. Ne? Das bedeutet, die Schleimhaut ist vorgeschädigt, sie ist empfindlicher und dann kommen die Allergien, Schleimschicht ist dünner, Allergene reichen die Zellen schneller, führen wiederum zu einer Entzündung, das führt wieder zu einer vermehrten Schleimbildung und. Ne? Teufelskreislauf könnte man sagen. Der beste Weg, diesen Teufelskreislauf zu durchbrechen, wäre natürlich die Triggerfaktoren. So nennt man nämlich die Faktoren, die das Asthma quasi unterhalten, Öl ins Asthmafeuer schütten oder Brennholz fürs Asthma, um weiter zu brennen. Diese Triggerfaktoren, die muss man identifizieren. Und typisch für diesen ersten Typ, den ich jetzt gerade beschreibe, was Asthma-Karriere angeht, ist, dass die Menschen gar nicht wissen, dass sie Allergien haben. Sodass eins der ersten Sachen in solchen Fällen oder eines der wichtigsten Dinge ist, einen Allergietest zu machen, um zu gucken, was triggert eigentlich mein Asthma. Unter Umständen ist es etwas, worauf man jede Nacht schläft. Unter Umständen ist es das geliebte Haustier. Unter Umständen ist es Schimmel, der vielleicht gar nicht sichtbar ist in der Wohnung. Und ja, das muss man halt entsprechend identifizieren, um es dann wieder sozusagen loszuwerden, weil wenn die Triggerfaktoren nicht mehr auf die Schleimhaut wirken, dann ist die Wahrscheinlichkeit der Entzündung geringer und das könnte manchmal sogar reichen und wir brauchen gar nicht über Asthmatherapie nachzudenken, sondern können einfach durch ja, Eliminieren der Ursache das Ganze loswerden. Und manchmal kann sowas auch probiert werden, wenn man jetzt sagt, gibt es ja auch häufig, dass Patienten sagen, bei mir zu Hause ist irgendwas. Immer wenn ich zu Hause bin, dann habe ich Probleme und wenn ich in Urlaub fliege, ist alles gut. Ne? Also einfach mal nach Helgoland fahren mit dem Katamaran und mal Hochseeklima genießen und mal gucken, wie geht es mir da. Und ja, man kann im Prinzip über Detektivarbeit selber schon ganz viel rausfinden und sollte sich da auch nicht nur auf medizinisches Fachpersonal wie mich verlassen, sondern auch selber die eigene Logik so ein bisschen mitspielen lassen. Ne? Ja, typisch für diese Patientinnen und Patienten mit dieser Asthma-Karriere nach Monate nach Infekt immer noch husten, ist, dass die gar nicht so große Beschwerden haben. Sprich, die Atemnot ist gar nicht so, also Atemnot haben die zum Teil gar nicht, zum Teil wenig, machen vielleicht wenig Sport, weil sie wissen, dass man bei einem Infekt nicht Sport machen sollte, ein Virusinfekt. Und die sind sich dann natürlich sehr unsicher, denken, der Infekt geht nicht weg. Aber man muss sagen, der Virusinfekt ist dann praktisch nicht mehr aktiv. Und deswegen dürfte theoretisch auch Sport gemacht werden. Das Problem ist natürlich, dass wenn man Sport macht, man ja je nach Intensität durch den Mund atmet. Und diese kalte, trockene Mundatmungsluft, die reizt natürlich das Asthma und kann auch wieder Triggerfaktor sein. Die Antwort darauf ist aber nicht, keinen Sport zu machen, sondern die Antwort darauf ist, gegebenenfalls das Asthma zu behandeln oder eben andere Dinge umzusetzen, wie ihr sie in meiner Asthma- und Sportfolge euch mal ganz in Ruhe hier im Podcast anhören könnt. Ja, was gibt es noch für Triggerfaktoren? Also Infekt, ne, hat das vielleicht ausgelöst, Allergie unterhält es vielleicht und eben die Luftbeschaffenheit kann auch eine Rolle spielen jetzt im Sommer. Eigentlich weniger, im Winter ist das typischer, wenn die Luft trocken ist, wenn die Luft kalt ist, wenn geheizt wird. Dann ist eben physikalisch gesehen trockene Luft eben auch häufig ein Auslöser. Bei manchen Asthmatikerinnen und Asthmatikern ist es aber eher feuchte Luft. Insofern beides ist möglich und da muss man halt gucken, in welchen Situationen geht es mir vielleicht schlecht. Ne? Was die Therapie angeht, gilt das, was für alle Asthmatikerinnen und Asthmatiker gilt. Die Therapie beginnt mit dem Ausmaß des täglichen Trinkens von Wasser. Je trockener die Schleimhaut, desto eher macht ein Asthma Beschwerden, gilt natürlich auch für die Schleimhäute der oberen Atemwege, aber bin ja kein HNO-Arzt. Insofern spreche ich hier vor allem über das Asthma. Aber wer sich dafür interessiert, ne, nochmal Pflege der Atemwege Podcast-Folge anhören. Also ausreichend trinken, wichtigste Maßnahme, dass die Schleimhaut feucht bleibt, die Schleimschicht wieder ein bisschen aufquillt, der Schleim besser losgeworden werden kann. Nein. Los, dass der Schleim besser gelöst werden kann, ja, und eben auch abtransportiert werden kann. Ja, feuchte Inhalation mit Kochsalzlösung, Hyperton, also 3-4%ig, kaufen oder mischen, man braucht einen Pariboy dafür. Und wer es selber mischt, muss das Wasser vorher abkochen, weil eben sonst Legionellen aus dem Leitungswasser dort drin sein können. Und das kann eben für einige Menschen mit Vorerkrankungen auch gefährlich werden, ne? Also im Zweifel lieber kaufen. Ja, pflanzliche Medikamente, da gibt es natürlich auch einige, aber heute geht es ja erstmal um die Asthma-Karriere, nicht so sehr um den Schwerpunkt Therapie. Welche zweite Asthma-Karriere habe ich mir rausgesucht, welcher Typ? Patientinnen oder Patienten, die unter Atemnot leiden. Ne? Atemnot, erschwertes Atmen, Kurzatmigkeit, da gibt es viele Worte für. Ne? Also letztlich das Gefühl, ich kriege nicht genug Luft. Entsprechend der Situation, das kann in Ruhe auftreten, das kann aber auch bei körperlicher Belastung auftreten und ich habe das Gefühl, ich atme mehr, als ich es muss, um die Luft durchzukriegen oder anders formuliert, ich kann nicht tief durchatmen und da ist es eben so, dass die typische Konstellation die ist, dass das in Ruhe, in Belastung auftritt, ja, und Das muss man sich so vorstellen, dass eben die Entzündung in der Schleimhaut auch in die tieferen Schichten vorgedrungen ist. Also es geht jetzt dann nicht mehr um eine vermehrte Schleimproduktion, sondern wenn die Bindegewebsschicht mit erreicht wird durch den Entzündungsprozess, dann schwillt das Ganze an. Und wenn es anschwillt, dann verengen sich quasi die Bronchien von innen. Und wenn die Entzündung noch weiter sozusagen geht, dann kann diese Überempfindlichkeit eben auch dazu führen, dass die Muskulatur der Bronchien, die sind so ringförmig um die Bronchien angeordnet, so wenn die sich plötzlich anspannen, dann schnürt das den Bronchus so ein bisschen zu, sprich, der wird noch enger. Das heißt, wir haben einmal die Schwellung der Schleimhaut und wir haben die Anspannung der Muskulatur und beides führt zu einer Verengung des Bronchus, der Bronchien, ne? Das sind ja wahnsinnig viele. Und wenn die enger sind, muss man halt mehr arbeiten, um die Luft da durchzukriegen. Sprich, der Widerstand steigt, den kann man auch messen in der Lungenfunktion, hier zum Beispiel in der Praxis. Und das macht dieses schwere Atmen. Was typisch ist, ist, dass sich das natürlich verschlimmert unter Belastung. Sprich, wenn ich dann noch Treppen steige und ich kriege in Ruhe vielleicht schon schwerer Luft, dann wird es in der Regel schlimmer. Es gibt Situationen, wo Patienten sagen, ja, wenn ich mich belaste, wird es besser. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das erklären kann. Ne? Eine Möglichkeit ist die, dass sozusagen wir wissen, dass nach sportlichen Aktivitäten der Körper Hormone ausschüttet, die wieder einer Verengung der Bronchien entgegenwirken. Ne? Das kann man, das weiß man und das nutzt man auch bei Empfehlungen, wenn man sagt, dass zum Beispiel Asthmatikerinnen und Asthmatiker einen Aufwärmintervall einhalten sollten von 10, 15 Minuten und dann erst anschließend in die eigentliche Belastung gehen sollten. Das liegt eben daran, dass bestimmte Botenstoffe freigesetzt werden, die der Anspannung der Muskulatur wiederum entgegenwirken und das braucht halt so eine gewisse Zeit. Es gibt aber Patienten, die empfinden das sofort als entlastend Sport zu machen und da muss man sagen, das kann man über diesen Weg nicht erklären und da ist eben die Frage, wie groß ist zum Beispiel die psychische Komponente bei der Bewertung der Kurzatmigkeit oder des schweren Atmens, weil letztlich ja immer alles auch psychisch bewertet wird. Das können wir gar nicht verhindern. Und wenn ich mich bewege, kann es sein, dass dieser Impuls, Bewegung eben mir als Gesamtorganismus so gut tut, dass die Atemnot als weniger belastend empfunden wird. So, das bedeutet, es ist eher ein Hinweis darauf, dass vielleicht der nicht körperliche Teil des Asthmas oder der Asthma-Beschwerden vielleicht führend ist. Ne? Und das gibt es eben auch, ne? Dass wir vielleicht sehen, dass Menschen Asthma haben, aber dass Asthma gar nicht so messbar relevant eingeschränkt ist. Natürlich muss man sagen, das sind Momentaufnahmen, das kann in einem anderen Moment anders aussehen, aber insgesamt zeigt es halt, dass eben der Kopf doch eine große Rolle mitspielt und das ist immer ganz interessant, wenn man Patienten darauf aufmerksam macht. Manche Patienten mögen das gar nicht gerne, manche möchten auch gar nicht beim Lungenarzt über sowas sprechen. Es ist aber wichtig, dass man darüber spricht und dass man zumindest den Patienten das Angebot macht, so eine Erklärung auch anzunehmen, weil man daran arbeiten kann. Wenn man sehr viel Stress hat, es einem schlecht geht, dann kann man eben auch durch Verbesserung des Umgangs mit dem Stress oder auch Stressvermeidung oder Entspannungsverfahren, da gibt es ja ganz viel progressive Muskelentspannung nach Jakobsen, autogenes Training, Yoga, Tai Chi, Qigong und so weiter. Also man kann eben auch durch sowas letztlich eine Verbesserung der Atembeschwerden, insbesondere was schweres Atmen angeht, erreichen. Und diesen Weg sollte sich kein Mensch selber verbauen, nur weil man vielleicht nicht annehmen möchte, dass es etwas gibt, was vielleicht psychisch bedingt ist. Ich denke, wir haben 2023 und der Mensch muss heute auch soweit sein, finde ich, ja auch bereit sein, sich das Leben leicht zu machen und nicht zu sagen, ja, aber ich bin auch nicht verrückt und was da so an Ängsten so in einem rumspukt. Insofern gehört sozusagen regelmäßiges Stressmonitoring oder einfach auf Deutsch gesagt in sich reinhorchen, zu gucken, wie fühle ich mich, ne? Wie ist mein Stressniveau, wie geht es mir, wie schwer fällt es mir zu lächeln zum Beispiel. Das sind ganz wichtige Statusbestimmungen, die ich genauso wichtig finde, wie ist mein Blutdruck hat oder meine Herzfrequenz, mein Puls. Ne? Ist nur nicht so leicht zu messen, beziehungsweise man muss eben auch offen sein, sowas wahrzunehmen. Gut, also bei diesen Patienten, ich gucke nochmal kurz auf die Uhr, 20 Minuten, okay, wir haben noch 10 ungefähr. Bei diesen Patienten oder Patienten, wo eben Luftnot, Kurzatmigkeit eine Rolle spielt, ist eben meistens auch die Lungenfunktion eingeschränkt. Das heißt, die Diagnostik ist viel einfacher als bei Patienten, die vielleicht nur über Husten klagen und vielleicht nur eine ganz leichte Entzündung haben, die nur zu einer vermehrten Schleimproduktion führt. Ne? Insofern ist die Diagnostik meistens einfacher und ja, bei der Therapie ist dann eben entsprechend die Symptomatik meistens gebessert oder je nachdem, wie man die Therapie, wie man beginnt, die Therapie einzustellen. Es ist ja so, dass man verschiedene Konzepte hat und ne, man könnte ja zum Beispiel sagen, man fängt mit einer sehr niedrigen Dosis an und steigert die dann oder man fängt mit einer sehr hohen an und senkt die dann. Ich mache es hier eigentlich immer so, dass ich mit niedrigen Dosierungen anfange. Und da muss man aber dann auch wissen als Patient oder Patient, dass wenn die Therapie nicht so greift, dass es nicht heißt, das ist jetzt falsches Medikament, sondern es kann heißen, dass die Therapie eben nicht reicht und man die Therapie intensivieren muss, wenn Nebenwirkungen auftreten oder man aus irgendeinem Gefühl meint, das ist nicht das Medikament, was mir irgendwie hilft, dann sollte man natürlich entsprechend wechseln. Ne? Gut, ja, dritte Typ Asthma-Karriere, was wir hier häufig sehen, sind Patienten, die einfach viele Infekte haben. Ja, das bedeutet nicht der eine Infekt und ganz lange husten, auch nicht, ich kriege schlecht Luft und habe Kurzatmigkeit, sondern ich bin irgendwie ständig krank, ja. Also ständig Atemwegsinfekte, häufig sowohl die oberen Atemwege, also Nase, Nasennebenhöhlen betroffen, aber auch die unteren Atemwege. Und zwischen den Infekten kann man sagen, ist eigentlich alles gut. Ne? So, das ist auch eine häufige Asthma-Konstellation. Die kann man sich im Prinzip damit erklären, dass letztlich eine basale Entzündung in den Atemwegen abläuft, ne, je nachdem, in den oberen häufig als quasi Eintrittspforte. Das sind häufig Patientinnen oder Patienten, die Nasenpolypen haben, was ja ein Hinweis darauf ist, dass sie auch in den Nasennebenhöhlen oder in der Nase, je nachdem, wo die wachsen, gehäufte Entzündungen haben, weil Entzündungen im Bereich der Nase und Nasennebenhöhlen sind quasi ein Wachstumsreiz für die Schleimhaut. Und wenn die Schleimhaut wächst und wuchert und da so, ja, wie nennt man das, Ausbuchtung, Lappen bildet, könnte man fast sagen, dann nennen wir das halt Polypen, ne? So dass man sagen kann, hat jemand viele Polypen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass da eine Entzündungsaktivität da ist. Die kann natürlich allergisch bedingt sein, kann aber auch nicht allergisch bedingt sein. Das ist sogar häufiger, je nach Alter, da gibt es auch Unterschiede. Diese Patienten haben dann eben häufig Infekte und diese Infekte leiten sich dann eben auf die tiefen Atemwege runter. Und das ist im Prinzip wieder das, was wir in der ersten Asthma-Karriere schon hatten, dass die Abwehrbarriere quasi geschwächt ist durch eine Entzündung, die vielleicht allergisch oder nicht allergisch bedingt ist und vor sich hinläuft und dazu führt, dass die Schleimbarriere und damit auch die Schleimhautbarriere durchlässiger wird. Ne? Wenn die Schleimschicht eben nicht mehr so dick ist, wie sie sein soll und wenn dann auch der Schleim länger steht, dann haben natürlich alle Erreger, die man so einatmet, auch länger Zeit, auf die Zellen einzuwirken und in die einzudringen und diese zu infizieren, sodass man sagen kann, dass zum Beispiel die Entzündungsreaktivität oder die Entzündungsaktivität in den oberen Atemwegen dazu führt, dass die leichter infiziert werden und dass von den oberen Atemwegen dann das Ganze noch leichter runterwandern kann, weil diese Entzündungsaktivität eben häufig auch in den tiefen Atemwegen vorherrscht und dann der Virusinfekt, das sind ja meistens Viren, die diese Infekte auslösen, eben weiter runterwandern kann und auch dort quasi auf fruchtbarem Boden stößt. Und da ist es eben auch so, dass es quasi ja nur eine Frage der Zeit ist, bis es dann nach diesem Virusinfekt, das hängt natürlich vom Virustyp ab. Ich hatte ja erzählt, dass einige Viren sehr schädigend sind, was die Zellen angeht. Andere, also machen die wirklich kaputt. Ne? Die Grippe ist wirklich so, die Influenza ist so ein Virus. Und andere Viren machen das halt nicht. Und natürlich, die schädigender sind, die bereiten natürlich einen leichteren Boden für bakterielle Superinfektionen. Was ist mit der Superinfektion gemeint? Nicht, dass wir es nicht Superinfektion, sondern damit ist gemeint, dass obendrauf, Super Latein, jetzt muss ich mal überlegen, Latein oder Griechisch? Ja, ich glaube Latein, ich habe das kleine Latinum. Ja, super, ja, also ganz klare Sache. Latein. Habe ich eigentlich mal erzählt, warum ich in der Schule Latein genommen habe? Eine kleine Anekdote hier zwischendurch. Ich dachte, man brauche es im Medizinstudium, ja. Deswegen habe ich mich da durchgequält, ne? Und ich weiß nicht, ob Schülerinnen oder Schüler diesen Podcast hören, ich hoffe. Es gibt so ein paar Sachen im Leben, die bereut man, auch Jahre später auch immer, ne? Und eine der Sachen, die ich bereue, ist, dass ich nicht Spanisch, sondern Latein genommen habe. Nur weil ich damals schon dachte, du willst gerne Arzt werden und brauchst Latein, ja? Also heutzutage ist Englisch wichtiger, wenn man Arzt werden will, als Latein. Und was die Uni Hamburg angeht, ist es so, man macht einen Kurs und lernt so einen Haufen griechischer und Latein-Vokabeln und muss ein bisschen deklinieren können und das reicht, ne? Also wenn ihr die Wahl habt, macht Spanisch. Ich habe das auf meinen Reisen in Süd- und Südamerika, habe ich das wirklich sehr bereut, dass ich kein Spanisch sprechen kann, ne? Gut. Jetzt habe ich natürlich den Faden verloren. Moment. Latein. Super, genau, die Superinfektion. Die führt dann eben häufig zum verfärbten Auswurf, weil wir haben da ganz viele Bakterien und wenn die sich breit machen können, können sie zu einer Infektion führen. Aber auch da gilt immer abzuwägen, ne? Abwägen, wie ist es mit Antibiotika, wie ist es mit Mikrobiom? Habe ich grundsätzlich eher Probleme mit dem Darm, da wäre ich sehr zurückhaltend. Wird immer pflanzlichen Medikamenten Vorrang geben, ne? Also Echinazin zum Beispiel, der purpurne Sonnenhut, Umcaloabo sind gute Medikamente bei Infekt, die das häufig schaffen, dafür zu sorgen, dass wir kein Antibiotikum brauchen. Und deswegen sollte man dem eine Chance geben, es sei denn, es ist eine eindeutige Sache. Ne? Wenn es einem wirklich schlecht geht, man hat deutlich erhöhte Entzündungswerte, weil man vielleicht gerade eine Blutentnahme hatte, dann weiß man es. Oder der Auswurf ist eben dunkelgrün, bräunlich, dann kann man auch. Und man hat vielleicht irgendwas Wichtiges vor, hat eine Reise vor sich oder muss da jetzt irgendwie fit sein. Also es gibt ja alle möglichen äußeren Zwänge. Dann kann man mal solche Entscheidungen treffen. Aber sie muss wirklich sorgfältig und individuell abgewogen werden. Das finde ich ganz, ganz wichtig, bevor man Antibiotika verteilt, wie Bonbons. Ja, also no, Asthma-Karriere 3, gehäufte Infekte. Denkt auch da an die Trägerfaktoren. Was löst diese basale Entzündung aus in den Nasennebenhöhlen? Häufig Allergien, häufig, aber auch keine Allergien. Aber auch da gilt natürlich immer Trägerfaktorenanalyse mit Allergietestungen. Und denkt auch immer daran, was den Allergietest angeht. Es wird nie alles getestet. Ja, es bedeutet, es sind immer Auswahlen. Es gibt noch andere Stoffe, andere Tiere, andere Pflanzen auf der Welt. Es gibt chemische Stoffe. Wenn ihr nachts zu Hause Probleme habt mit der Luft oder Infekte bekommt oder das Gefühl habt, ihr kriegt im Bett schlechter Luft oder müsst im Bett mehr husten und ihr findet keine Hausstaubmilbenallergie, guckt nach, was habt ihr für Decken, für Kissen, sind da Federn drin? Wenn ja, das vielleicht nochmal prüfen. Gibt es eine Allergie dagegen? Gibt es Schimmelpilz irgendwo in der Wohnung? Guckt auf eure Allergietests. Sind wirklich auch mehrere Schimmelpilze getestet worden? Ich finde, mindestens zwei sind Standard, dass man mindestens zwei Schimmelpilze testet und unter Umständen variieren ja auch zum Teil Praxen in dem, was sie in einem Allergietest bestimmen. Und insofern ist die Sache wie immer in der Medizin komplizierter, aber irgendwie doch logisch. Und ich würde mal sagen, Moment, genau 28 Minuten. Also wir sind zwar noch gut in der Zeit, aber das waren eigentlich schon so die Karrieren, von denen ich heute erzählen wollte. Es gibt natürlich viel, viel mehr Asthma-Fälle und auch ganz atypische Beschwerden. Wir haben manchmal Asthmatiker, Asthmatiker, die keinen Husten haben, nur schlecht Luft kriegen. Wir haben Patienten, wo man sagt, ist ja eigentlich ungewöhnlich. Ne? Asthma beginnt ja meistens mit Husten. Aber es gibt nichts, was es nicht gibt. Wir haben Allergiker, die keine Probleme in den oberen Atemwegen haben, keinen juckenden Augen, keine laufende Nase und trotzdem haben sie ein allergisches Asthma, was in den Bronchien zu Husten führt. Am Ende ist immer wichtig, dass man sich den individuellen Menschen anguckt und eben auch über diesen Menschen viel erfährt. Mehr als nur, ob jemand hustet oder schlecht Luft kriegt. Wir müssen wissen, wie es mit der Verdauung läuft, wie es stressmäßig einem geht. Und ich finde, das ist so ja, das Geheimnis, ein Asthma wirklich zu erfassen, indem man eben sich den ganzen Menschen anguckt und nicht nur auf die Lunge oder Atembeschwerden. Gut, ach, wahnsinnig früh, 20 vor 4 und ich bin schon durch, den Podcast aufzunehmen. Habe es aber diesmal einfach so gemacht, dass ich den Bürokram hinten ranschieb. Trotzdem hoffe ich, dass ich in 2 Stunden nach Hause kann. Ich hoffe, dass ihr alle ein schönes Wochenende haben werdet. Ich werde wahrscheinlich auf die Altonale gehen. Ich bin ja in Altona aufgewachsen. Altona ist ja mein Herzensviertel in Hamburg. Ja, Eimsbüttel. Ich bin kein richtiger Eimsbüttler, aber natürlich durch meine Praxis hier in Eimsbüttel bin ich ein Neu-Eimsbüttler sozusagen, zumindest halb. Und ja, ich habe mir überlegt, vielleicht demnächst mal das ein oder andere Interview zu machen. Mal gucken, wenn jemand von euch Ideen hat oder Feedback. Ich habe jetzt einen Vorschlag bekommen zum Thema Singen und Asthma. Vielen Dank für den Vorschlag an den Einsender. Ich finde das richtig gut. Wir wissen, dass Singen schützt und Singen und Blasinstrumente spielen ist etwas, was sozusagen lungenprotektiv wirkt. Und darüber will ich tatsächlich mal was erzählen, aber ich muss mich ein bisschen vorbereiten, deswegen habe ich es heute nicht gebracht, weil ich dazu noch mal so ein paar Artikel studieren will und im Moment komme ich leider nicht dazu. Gut, aber es wird noch kommen. Insofern schickt mir fleißig Wünsche und Tipps und ich gebe mir Mühe, da das ein oder andere rauszupicken. Ne? Also habt ein schönes Wochenende, macht irgendwas Schönes, tut ein bisschen was für die Gesundheit, achtet darauf, ausreichend zu trinken, denkt daran, nett zu sein zu euch selber, zu allen anderen. Ein bisschen netter zu euch selbst als zu anderen. Ja, es ist wichtig, dass es einem gut geht. Nur dann kann man auch gut zu anderen Menschen sein. Und ja, dann hört ihr mich nächste Woche Freitag wieder. Bis dann. Macht's gut. Hakuna Matata. Ciao.